Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute mit folgenden Themen. Mehr Aufarbeitung täte gut. Warum überlässt die Politik die Aufklärung des sexuellen Kindesmissbrauchs den Kirchen? Mekka-Wallfahrt fällt für viele ins Wasser. Der Hadsch, die muslimische Pilgerfahrt nach Mekka, hat begonnen, aber nur wenige dürfen teilnehmen. Und die Stille nach dem Lockdown. Auszeiten im Kloster sind nach wie vor gefragt, auch um den Corona-Stress zu bewältigen. In Irland und in Australien fanden unabhängige Kommissionen in staatlichem Auftrag heraus, was Kindern und Jugendlichen in kirchlichen Einrichtungen angetan wurde. In Deutschland dagegen setzt der Staat darauf, dass die Kirchen selbst die Aufarbeitung des Missbrauchs vorantreiben. Das Tempo ist schleppend. Schon vor 10 Jahren im Missbrauchsskandaljahr 2010 kritisierte die damalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger den Aufklärungswillen des Klerus. Und vor kurzem regte der Jesuitenpater Klaus Mertens die Gründung einer unabhängigen staatlichen Kommission an. Mertens hatte 2010 Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg öffentlich gemacht. Und wie stehen die politischen Parteien in Berlin zu der Idee einer unabhängigen Kommission? Thomas Glatt hat sich in den Bundestagsfraktionen umgehört. Zuerst bei dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig.
Ich habe auch die Kritik des klugen Jesuitenpaters Mertes vernommen, der ja immerhin der Mensch ist, der Kirchenmann, der damals den Missbrauchsskandal im Jahr 2010 überhaupt ausgelöst hat. Wenn Pater Mertes bezogen auf die Aufarbeitung von Missbrauch Kritik äußert, dann muss man sich mit der sachlich auseinandersetzen.
Sagt der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig. Pater Mertes hatte die Bildung einer unabhängigen staatlichen Aufarbeitungskommission jüngst in der Zeitschrift Herder Korrespondenz angeregt. Der Jesuit hält die bisherigen Anstrengungen, zumindest der katholischen Kirche in Deutschland, zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle für unzureichend. Dafür müssten die Bischöfe und Ordensoberen Macht und Kontrolle komplett an eine wirklich unabhängige Kommission abgeben, schreibt Mertes. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, sieht das anders.
Ich fand seine Kritik aber doch in einer gewissen Weise destruktiv und auch ein bisschen erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Destruktiv, weil er denen, die Aufarbeitung nicht realisieren wollen, damit letztendlich einen Schub gegeben hat und die Engagierten in der katholischen Kirche die Aufarbeitung vorantreiben wollen, letztendlich geschwächt hat.
Mertes solle das bisher Geleistete anerkennen und konstruktiv begleiten. Die Deutsche Ordensobernkonferenz etwa müsse in ihrem Aufarbeitungsbemühen mehr unterstützt werden, sagt Röhrig. Zudem gäbe es für eine übergeordnete staatliche Kommission keine politische Lobby.
Ich könnte Ihnen auf Ihre Frage, wie viele Abgeordnete im Deutschen Bundestag sitzen, die bereit sind, einer Kommission gesetzliche Ermittlungsrechte zuzuordnen. Ich könnte Ihnen keine 10 Abgeordnete sagen, die einen entsprechenden politischen Druck verspüren.
Nachgefragt im Deutschen Bundestag. Lars Castellucci, Beauftragter für Kirchen- und Religionsgemeinschaften der SPD-Bundestagsfraktion, hält den Mertes-Vorschlag zumindest für bedenkenswert.
Ich finde, diese staatliche Aufarbeitungskommission, die vorgeschlagen worden ist, das ist für mich ein Weckruf. Mehr als 10 Jahre sind vergangen. Es reicht nicht, was passiert. Wir haben auch kein Vertrauen in das, was passiert, ob die Expertinnen und Experten, die jetzt auch berufen werden sollen, in den einzelnen Bistümern beispielsweise, ob die wirklich unabhängig sind und so weiter. Und das müssen wir tatsächlich mit den Kirchen besprechen.
Noch im Herbst soll es dazu im Bundestag eine große Runde geben, in der auch Vertreter der Kirchen Rede und Antwort stehen sollen. Aber nicht nur die.
Wir haben ja gleichzeitig politische Vertreterinnen und Vertreter in der Kinderkommission oder in den Fachausschüssen, die sich um das Thema sexualisierte Gewalt kümmern. Dann wird sehr stark auch gesagt, die Politik schaut da weg oder sie macht da gar nichts oder das ist zumindest auch nicht wirkungsvoll. Und das will ich auf gar keinen Fall so stehen lassen, sondern dem will ich nachspüren, und zwar auch mit den Betroffenen selbst, mit denen ich in Kontakt bin, und auch mit den zuständigen Stellen in den Kirchen und alle um einen runden Tisch versammeln, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen, Kirchenpolitiker und Mitglieder der Kinderkommission aus dem Familienausschuss, ja, um ein gemeinsames Bild eben zu bekommen.
Aber den Kirchen die Aufarbeitung aus der Hand nehmen? Benjamin Strasser, Sprecher für Kirchen-, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften der FDP-Bundestagsfraktion, antwortet auf Anfrage, dass, Zitat, durch fehlende Entschlossenheit bei der Aufarbeitung der kirchlichen Missbrauchsfälle viel Vertrauen verloren gegangen sei. Der lange Weg der Aufarbeitung müsse aber gemeinsam mit den kirchlichen Institutionen gegangen werden. Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals völlig aus der kirchlichen Sphäre zu lösen und auf den Staat zu übertragen, halte ich nicht für den richtigen Weg, so Strasser. Etwas anders äußert sich Norbert Müller, Kinder- und jugendpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke. Es ist gut, dass die katholische Bischofskonferenz nun eine Vereinbarung mit dem unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs über unabhängige Aufarbeitungskommissionen in allen Bistümern getroffen hat. Es darf nicht erneut der Eindruck entstehen, dass die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in Teilen der katholischen Kirche verschleppt wird. Deswegen müssen die Kommissionen auch mit vollem Akteneinsichtsrecht ausgestattet sein und die Ergebnisse öffentlich vorgelegt werden. Sollte erneut der Eindruck entstehen, dass die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in Teilen der katholischen Kirche verschleppt wird, müssen wir auch über eine rein staatliche Kommission diskutieren. Volles Akteneinsichtsrecht also für alle Aufklärer? Konstantin von Notz von den Bundestagsgrünen bezweifelt, dass das so einfach möglich ist, ob nun bei den aktuellen Kommissionen oder bei einer rein staatlichen Kommission.
Ich glaube, dass im Hinblick auf die Frage, was kann der Staat zur Unterstützung anbieten, damit diese Aufklärung läuft, das ist eine wichtige Diskussion. Aber es ist ganz wichtig und auch aus arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten notwendig, dass die treibende Kraft und das Interesse aus den Kirchen selbst kommt.
Auch Hermann Gröhe, bei der Bundestagsunion für Kirchen zuständig, kann sich keine staatliche Kommission vorstellen. Nur der kirchenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Volker Münz, schreibt: Ich unterstütze den Vorschlag, eine unabhängige Untersuchungskommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu berufen. Aber immer wieder nur die Kirche, nach der katholischen jetzt auch zunehmend die evangelische Kirche, in den Fokus zu rücken, wird dem Thema nicht gerecht und dient eher dazu, die Kirche als Institution zu schwächen und den christlichen Glauben zu diskreditieren. Vielleicht sogar gewollt. Zitat Ende. Rein rechnerisch also ein parlamentarisches 5:1 gegen die sofortige Einrichtung einer staatlichen Kommission. Der kirchenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lars Castellucci, will das aber nicht als Untätigkeit verstanden wissen.
Aus der Sicht der Betroffenen ist es natürlich alles zu langsam und nicht kraftvoll genug. Also es ist nach wie vor niemand zurückgetreten. Es hat also niemand öffentlich Verantwortung übernommen für das, was da passiert ist. Die Frage der Entschädigung ist weiter offen. Das ist also nicht gut gelöst. Deswegen ist die Frage der Aufklärung, auch der Hilfen, also Entschädigung, eine, die wir auf jeden Fall stellen müssen. Und dazu werden wir auch Betroffene und auch Vertreter der Kirchen hören.
Viele Fragen, etwas Kritik, keine grundsätzliche Änderung des Verfahrens. Auch auf einem anderen Gebiet ist kein Schwenk von einem kooperativen zu einem konfrontativen Verhältnis zwischen Staat und Kirche zu erwarten. Das Vertrauen in die Kirchen ist durch die sexualisierte Gewalt nicht zerrüttet. Weiterhin werden Kinder und Jugendliche den kirchlichen Kitas, Schulen und Heimen anvertraut und der Staat zahlt dafür. Zu Recht, meint Castellucci.
Als Kirchenpolitiker werde ich genau wegen so eines Unsinns hier auch tätig, weil es nicht geht, anhand von solchen verbrecherischen Dingen, die passiert sind, eine ganze Institution einfach mit in die Tonne zu kloppen. Die Kirchen leisten in diesem Land wichtige Arbeit. Das ist ja nicht einfach weg, wenn man die Kirchen rausnimmt. Also der meiste Missbrauch findet in Familien statt. Wir haben den Bereich des Sports, über den auch viel zu wenig gesprochen wird. Wenn dann ein Kirchenkampf damit verbunden wird, dann nützt es also auf gar keinen Fall irgendwas.
Also behalten die Kirchen die Aufarbeitung selbst in der Hand. Ein völliger Neuanfang unter staatlicher Aufsicht ist für den SPD-Mann Castellucci kaum vorstellbar.
Wenn wir jetzt sagen, es muss nochmal eine staatliche Aufklärung geben, also ganz unabhängig, übergeordnet. Ich hätte jetzt die Befürchtung, dass es dann nochmal einfach von vorne losgeht und dann auch wieder dauert. Vielleicht können wir das ja einfach auch miteinander machen. Also die Kirchen wollen ja diese Wunden heilen.
Deshalb könne es weiter nur einen Weg mit den Kirchen geben. Aber vielleicht ein Trost für die Betroffenen. Wenn es keine rein staatliche Kommission gibt, soll es zumindest in den jetzigen keine kirchliche Dominanz geben, verspricht der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig.
Dass in den künftigen Aufarbeitungskommissionen Vertreter der katholischen Kirche niemals eine Mehrheit haben und der Vorsitz auch nicht in der Hand eines Kirchenvertreters liegt.
Ein Beitrag von Thomas Klatt aus Berlin. Der Hadsch, die muslimische Pilgerfahrt, die zu den fünf Säulen des Islams gehört, ist eigentlich jedes Jahr für die mehr als 1,6 Milliarden Muslime weltweit ein Mega-Event. Normalerweise strömen in der brütenden Hitze hunderttausende Gläubige dicht gedrängt durch die Wallfahrtorte. Im letzten Jahr beispielsweise nahmen rund 2,5 Millionen Menschen an der Pilgerreise nach Mekka und Medina teil. Aber dieses Jahr wird nichts daraus. Die Corona-Pandemie macht aus dem Hadsch in diesen Tagen eher ein Mini-Event, wobei die Zahlen der zugelassenen Gläubigen schwankt. Zuerst war von 1.000 die Rede und jetzt bis zu 10.000. Für die Saudis bedeutet das jedenfalls weniger Einnahmen. Carsten Kühntop berichtet.
Eine Massenveranstaltung wird zu einem Mini-Ereignis wegen der Corona-Pandemie. Der zuständige saudische Minister Mohammed Saleh bin Taha Bentin.
Ich möchte bestätigen, dass es das Königreich Saudi-Arabien Muslimen aller Nationalitäten und Ideologien ermöglichen möchte, die fünfte Säule der fünf Glaubenssäulen des Islam zu erfüllen. Die internationalen Gesundheitsumstände zwangen uns dieses Jahr zu diesem außergewöhnlichen Hadsch.
Von den Gläubigen, die nun am Hadsch teilnehmen dürfen, sind 30% Saudis. Ausgewählt wurden Menschen, die im Gesundheitsbereich oder bei den Sicherheitskräften arbeiten und eine Corona-Infektion überstanden haben. Ihre Teilnahme am Hadsch sei ein Zeichen der Wertschätzung ihres Einsatzes bei der Bekämpfung des Virus, so die Regierung. Die anderen 70% sind Ausländer, die im Land leben und arbeiten und aus 160 Ländern stammen. Menschen wie Hakan, ein Lehrer aus der Türkei, der in Riad unterrichtet und sein Glück kaum fassen kann.
Gott sei Dank ist dies ein sehr besonderes Jahr und ein sehr besonderes Ereignis. Wir sind so glücklich und aufgeregt, dabei sein zu dürfen. Das ist für uns sehr wichtig und wir danken Gott für dieses Geschenk.
Über die beiden wichtigsten heiligen Stätten des Islam zu wachen, Die Moscheen in Mekka und in Medina ist für das saudische Königshaus eine Quelle politischer Legitimität. Den Hadsch abzusagen, wäre einem Gesichtsverlust gleichgekommen. Stattdessen wollen die saudischen Behörden nun ein detailliertes Hygienekonzept umsetzen. Sari Asiri vom Gesundheitsministerium.
Wir stellen sicher, dass die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung auf dem höchsten Niveau sind. Händedesinfektion, Gesichtsmasken, Abstand halten und die Pilger erhalten Gesundheitsratschläge, während sie in den Bussen sind, bis sie die Quarantänegebiete in Mekka erreicht haben.
Vor der Anreise hatten die Pilger eine 7-tägige Quarantäne einzuhalten. Nach der Ankunft in Mekka folgten weitere 4 Tage in Quarantäne. Jeder muss seinen eigenen Gebetsteppich mitbringen. Die Kaaba, das quaderförmige Gebäude im Innenhof der Heiligen Moschee, darf nicht berührt werden. Und für die rituelle Steinigung des Teufels dürfen nur sterilisierte Kiesel verwendet werden, die bereits jedem Pilger in einem Tütchen übergeben wurden. Die große Pilgerfahrt Hajj als Mini-Event und die Umra, die kleine Pilgerfahrt, dieses Jahr wegen Corona komplett gestrichen. Der saudischen Wirtschaft entgehen dadurch Einnahmen in Höhe von etwa 12 Milliarden US-Dollar. Die Pandemie hat das Land härter getroffen als andere in der Region. Zu den derzeit 266.000 registrierten Infektionen kommen täglich 3.000 bis 4.000 neue Fälle hinzu. Das Königreich reagierte mit einem harten Lockdown und würgte damit seine Wirtschaft ab, die wegen der niedrigen Ölpreise ohnehin schon hart gebeutelt war.
Carsten Kühntop über die diesjährige Pilgerfahrt der Muslime nach Mekka. Mit dem Lockdown-Alltag hatten nicht wenige Probleme. Zu Hause hocken ohne Freizeitmöglichkeiten, keine bzw. kaum soziale Kontakte, viel zu viel Zeit zur Ruhe, den meisten fiel die Decke auf den Kopf. Und Homeoffice war nicht für jedermann und jeder Frau möglich. Spannungen blieben nicht aus. Bei einigen schlug das auf die Stimmung. Laut einer Umfrage des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung fühlten sich Menschen in Deutschland während der Krise im Schnitt deutlich einsamer. Symptome für Depressionen stiegen im Vergleich zum Vorjahr an. Aber jetzt dürfen Menschen wieder am Leben teilnehmen. Sie dürfen verreisen und übernachten. Und nach mehreren Monaten Corona-bedingter Auszeit von der Auszeit haben auch Klöster wieder geöffnet und verzeichnen pünktlich zu den Sommerferien erste Übernachtungsgäste. Aber warum brauchen eigentlich Menschen nach monatelangem Lockdown wieder die Stille? Isabel Metzger ist für uns aufs Land gefahren und hat Klöster in Brandenburg besucht.
Mittagszeit im Klosterstift zum Heiligen Grabe in Brandenburg. Für die Besucher heißt das Pause. Auf dem Programm steht in diesen Tagen ein Schweigeseminar.
Das ist Achtsamkeitsmeditation. Das ist eben auch eine Art, den Alltag zu entschleunigen, ja? In dem einfach nichts geschieht.
Teilnehmerin Hilma Stute kam aus Berlin angereist. Dort arbeitet sie als Lehrerin. Die Wochen während des Lockdowns verbrachte sie meistens im Homeoffice. Austausch mit anderen hatte sie nur wenig, wenn dann meistens online. Ruhe und Stille, so sagt sie, hat sie trotzdem nicht gefunden.
Die letzten Monate, es war eine andere Form von in Kontakt sein, aber es war ja überhaupt keine Stille. Also
in Heiligen Grabe in Brandenburg ist es meistens still. Um die Häuser liegen Maisfelder und Kuhweiden. Züge halten in der 5000-Einwohner-Gemeinde nur bei Bedarf. Äbtissin Erika Schweizer findet, dass schon der Ort einen Unterschied macht.
Dass hier dieses ganze große Klostergelände mit der Abtei, mit der Stiftskirche, mit der Kapelle, mit den Teichen, mit den Fachwerkhäusern, dass das einfach ja auch eine andere Zeit mit ausstrahlt und auch eine Stabilität. Also das steht halt da.
Während des Lockdowns war das Klosterstift für Besucher geschlossen. Seit Ende Juni geht es weiter im Programm mit Meditationskursen und Yoga-Seminaren. Und die sind trotz Corona-bedingter Einschränkungen gut besucht, sagt Äbtissin Erika Schweizer.
Also das Erste, was wir hatten, war vorletzte Woche, Ora et Labora. Das ist sozusagen so ein Klassiker und das hat stattgefunden. Das war auch sehr schön und sehr intensiv.
Ähnliche Erfahrungen macht das Karmelitenkloster St. Theresa im Norden von Berlin. Exerzitienseminare für Besucher sind bis zum Ende des Jahres nahezu ausgebucht. Pater Reinhard Körner ist Rektor des Exerzitienhauses. Er empfängt oft Gäste, die zu Hause nur schwer abschalten können. Sie suchten deshalb bewusst etwas, was Pater Reinhard Körner äußere Stille nennt.
Diese äußere Stille, dieses Stillstehen, das kann helfen, dass ich mir bewusst machen kann, dann bei mir selbst zu sein, um aus meinem Innern heraus, aus meiner Seele heraus, sage ich mal jetzt so, das zu machen, was ich täglich tue.
Äußere Stille ist allerdings nicht für jedermann gleich angenehm. Pater Reinhard Körner erlebte schon während des Lockdowns deutliche Unterschiede.
Wir hatten in den letzten Monaten jetzt also viel Telefonseelsorge so und Leute dann sagen, ach Mensch, das war so doll, endlich mal Zeit gehabt, wieder meinen Dingen nachzugehen. Das war wie Exerzitien. Andere, für die ist das furchtbar. Warum? Weil dann, wenn die Räder stillstehen, da kommt natürlich auch alles Mögliche, was ich so vor mich hergeschoben habe. Plötzlich kommt das jetzt hoch.
Nicht jeder schafft es, Exerzitien auch im Alltag einzubauen. Ines Kaufmann aus Leipzig braucht das Kloster als Ort der Stille. Als Arzthelferin hatte sie gerade die letzten Monate gut zu tun. Schon zweimal wollte sie in diesem Jahr Exerzitien machen, zweimal wurde abgesagt. Im Karmelitenkloster hat sie nun ein Meditationswochenende gebucht.
Die Zeit im Kloster möchte sie möglichst ungestört verbringen. Mit uns spricht sie nur am Telefon.
Für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt im Leben geworden, in der Stille sortieren zu können. Das, was die ganze Zeit eben auf mich einwirkt, auch, dass das Platz bekommt, dass ich drüber nachdenken kann, dass vielleicht auch manches, was im Hintergrund verschütt gegangen ist oder arbeitet, dass das einfach Raum und Zeit bekommt, um eigentlich trotzdem mit dem, was in einem steckt, nach vorne zu gucken.
Stille im Lockdown und Stille im Kloster. Für Ines Kaufmann ist da ein klarer Unterschied.
Im Lockdown kann man absolut nicht mit Exerzitien vergleichen, weil Exerzitien ist eine Zeit, die man sich bewusst nimmt und sich auch bewusst darauf einstellt. Der Lockdown, das ist ja mehr so eine verordnete Stille, wo man wirklich regelrecht aus dem normalen Alltag herausgerissen wird.
Verordnete Stille, hier scheint also das Problem zu liegen. Aus psychologischer Sicht gibt es dafür eine einfache Erklärung. Für Frank Jacobi, Professor für Verhaltenstherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin, spielen Ängste eine entscheidende Rolle.
Für uns Menschen ist es ganz wichtig, dass wir Kontrolle über das haben, was mit uns geschieht und was wir machen, auch mentale Kontrolle. Und bei so selbstgewählten stille Situationen ist es ja auch so, dass man dort genau weiß, zum Beispiel, wie lange das dauern wird. Also was sehr schwierig für manche Menschen ist, so Unsicherheit zu ertragen. Wie lange dauert dieser Zustand jetzt an? Kann ich selbst etwas dazu tun, dass sich da was ändert und Ähnliches?
Allerdings können Menschen lernen, mit Unruhe besser umzugehen, selbst wenn das Ende eines Zustandes nicht absehbar ist.
Auf jeden Fall ist das etwas, was sehr trainierbar ist. Bei Meditation ist es ja so, dass man das wirklich viel wiederholt praktizieren muss, um wirklich den besten Effekt zu erzielen. Und man kann das dann auch neurobiologisch nachvollziehen, dass sich auch was in unserem Hirn und die Art und Weise, wie wir dort reagieren, verändert, wenn wir meditieren.
Geübte Menschen, sagt Frank Jacobi, könnten schneller entspannen. Exerzitien im Kloster könnten so langfristig im Alltag helfen. Ob es um sie still ist oder nicht, würde dann keine Rolle mehr spielen. Braucht es dann aber überhaupt noch den bewussten Rückzug in ein Kloster? Das kommt ganz darauf an, sagt Pater Reinhard Körner.
Die äußere Stille ist nicht in sich unbedingt schon was Heilsames. Umgekehrt wäre die innere Stille so die produktive innere Stille, wo ich mich letztlich wieder zu meiner Mitte finde und in Ruhe innerlich Dinge angucken kann, ja, das zum Gebetsthema machen kann. Innere Stille, je mehr ich das gelernt habe, kann ich dann auch mit äußerer aufgezwungener, unfreiwilliger Stille umgehen. Ja.
Eine Stille also, wie auch in Lockdown-Zeiten.
Ein Beitrag von Isabel Metzger. Die Informationen aus Religion und Gesellschaft gehen nun zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Gleich geht's weiter mit der Länderzeit. Musik.